Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Wir haben in letzter Zeit ein Lied häufiger gesungen. Unser gemeinsamer Gedanke war vielleicht ein bisschen so häufig, dass wir es heute mal weggelassen haben. Obwohl es passt zu unserer Reihe, nämlich dieses Lied, was das apostolische Glaubensbekenntnis vertont. Das geht so, I believe in God our Father, I believe in Christ the Son. Wer weiß, welches Lied ich meine? Mal so kurz. Ja, okay. Also, und in diesem Lied, das haben wir ja die letzten zwei Wochen gesungen, davor glaube ich auch schon, da gibt es eine Stelle und die lautet, I believe in the virgin birth. Ich glaube an die Jungfrauengeburt. Und ich würde mich sehr wundern, wenn ihr, die euch jetzt erinnert an das Lied und die anderen, die jetzt denken, ach ja doch, das jetzt erinnere ich mich auch, ihr, die das Lied schon mal gesungen habt, wenn unter euch nicht Leute dabei wären, die an dieser Stelle mal wenigstens ein gewisses inneres Zögern gespürt haben, als sie das sangen. I believe in the virgin birth. Ich glaube an die Jungfrauengeburt, das singt sich ja 2017 nicht so ganz leicht manchmal, je nachdem. Jedenfalls schätze ich, dass es nicht für alle gleich leicht ist. Für manche von uns fühlt sich das beim Singen vielleicht so ein bisschen nach Schummeln an. So, ja, ich singe es ja. So, das war im Sommer 1946, nicht, dass ich da schon gelebt hätte, aber da war das genauso. Da hielt ein Theologieprofessor, Karl Barth, in den Halbruinen in, was war das für ein Gebäude, des Kurfürstenschlosses in Bonn, eine Dogmatikvorlesung. Draußen ratterten die Motoren vom Wiederaufbau dieses Gebäudes. Und er sagte, in den Augen der Studenten konntest du lesen, dass die das Lächeln erst wieder lernen mussten. So kurz nach dem Krieg. Er hält diese Dogmatikvorlesung und orientiert sich dabei bei seiner Vorlesungsreihe auch am apostolischen Glaubensbekenntnis, so ähnlich wie wir das jetzt gerade in unserer Reihe tun, natürlich viel, viel ausführlicher. Und ich zitiere jetzt mal den großen Karl Barth aus der 14. seiner Vorlesung. Wir kommen nun zu einer der Stellen und vielleicht sogar an die Stelle, an der man von jeher und weithin auch innerhalb der christlichen Gemeinde Anstoß genommen hat. Und vielleicht geht es Ihnen auch so, dass Sie bereit waren, bis hierher der gegebenen Erklärung zu folgen, wenn auch dann und wann mit dem unheimlichen Gefühl, wohin führt das alles noch? Und dass Sie nun bei dem, was jetzt folgt und was nicht meine Erfindung, sondern das Bekenntnis der Kirche ist, stocken. Empfangen von der Jungfrau Maria, vom Heiligen Geist geboren von der Jungfrau Maria. So, Karl Barth, 1946. Da saßen nicht nur Theologiestudenten, sondern auch Studenten anderer Fakultäten. Um diese beiden kleinen Nebensätze, also es sind ein bisschen Nebensätze in diesem apostolischen Glaubensbekenntnis, wenn es in so einem wichtigen Bekenntnis überhaupt Nebensätze gibt, aber um diese zwei kleinen Sätze geht es heute. Und damit um ein nicht ganz leichtes Thema, wie ihr euch denken könnt, nämlich um die Frage, was glaubst du in Sachen Jungfrauengeburt? Und damit beschäftigen wir uns, das ist leider so, jetzt heute auch ein bisschen mit einer Streitfrage. Barth sagt es ja auch, selbst innerhalb der Christenheit ist das irgendwie ein Streitpunkt. Und der Streit entspannt sich, ich sage jetzt mal, zwischen den beiden Extrempolen. Der eine Extrempol würde vielleicht so lauten, im 21. Jahrhundert kann man als aufgeklärter Mensch schlicht nicht glauben, dass ein Mensch von einer Jungfrau geboren wurde. So, das gehört damit ins Reich der Mythen und Märchen. Natürlich wurde Jesus von Nazareth nicht von einer Jungfrau geboren. Der Glauben an die Jungfrauengeburt ist zu verwerfen. Das wäre mal vielleicht hier auf der ganz einen Seite. Auf der ganz anderen Seite, der andere Pol wäre, wenn man die Jungfrauengeburt ablehnt, dann lehnt man auch die Gottessohnschaft Jesu ab. Und darum kippt mit der Ablehnung oder der Kritik an diesem kirchlichen Bekenntnis sozusagen der gesamte christliche Glaube in sich zusammen. Der Glaube an die Jungfrauengeburt ist essentiell. Das wären so diese beiden Pole. Irgendwo zwischen diesen beiden Polen befindest du dich wahrscheinlich auch. Und irgendwo zwischen diesen beiden Polen gibt es auch eine, und ich nehme an, nicht so ganz kleine Gruppe von Leuten, die sagen, ja, habe ich jetzt auch, ich weiß nicht, was ich darüber denken soll. Das hat jetzt auch nicht so ganz wahnsinnig viel mit meinem Thema zu tun. Ich habe mir vielleicht darüber auch noch nicht so wahnsinnig viel Gedanken gemacht. Keine Ahnung. So. Mit dieser letztgenannten Gruppe sympathisiere ich ein wenig, weil ich tatsächlich für mich jetzt auch erstmal sagen muss, so ganz wahnsinnig viel hat das Thema jetzt mit meinem Alltagsleben auch nicht zu tun. Das stimmt. Deswegen habe ich gedacht, okay, ich muss mich dieser Frage jetzt mal so ein bisschen nähern, theoretisch, dogmatisch, aber ich werde wenigstens in einem zweiten Teil, einem zweiten, kürzeren Teil nochmal überlegen, sag mal, was hat denn das Thema eigentlich mit uns praktisch heute zu tun? So, das werde ich also versuchen. Also der Aufbau ist ungefähr so, nicht ungefähr, sondern ganz genau so. In einem ersten Teil werde ich also so ein bisschen theoretisch sprechen und im zweiten ein bisschen praktischer. Der zweite Teil ist kürzer, wie man sieht. Und beide Male werde ich das so aufbauen. Empfangen, geboren. Da unten auch, empfangen, geboren. Okay, wir fangen also mit der Theorie an, mit der Frage nach der Jungfrauengeburt. Verbindet sich natürlich die Frage nach dem Ursprung des Jesus von Nazareth. Wenn ich Jesus von Nazareth sage, dann meine ich damit diesen Menschen, der aus christlichem Glauben heraus dann auch Jesus Christus genannt wird, was bedeutet, das ist viel mehr als ein Mensch. Aber der Ursprung dieses Menschen, darum geht es jetzt. Wie kann man von einem historischen Menschen sagen, der in Raum und Zeit lebte, dessen Atome, die seinen Körper bildeten, immer noch Teil dieses, gut, da kann man jetzt auch wieder drüber streiten, ja, aber dessen, sagen wir mal, Atome unseres Universums bildeten seinen Körper, wo auch immer die jetzt hin sein mögen. Also wie kann man denken, dass ein Mensch aus Fleisch und Blut Sohn Gottes genannt wird? Jesus Christus. So, wie kann man das denken? Und da gibt es bei den Biografen dieses Leben von Jesus, das sind sie, Matthäus, Markus, Lukas, zwei, die Jungfrauengeburt kennen, Matthäus und Lukas. Zwei kennen die Weihnachtsgeschichten. So, Matthäus erzählt sie ein bisschen mehr aus der Perspektive des Josef, so der mitbekommt, dass seine Verlobte schwanger ist und sich eins und eins zusammenzählt und sie dann verlassen will und dann ein Engel ihn im Traum besucht und sagt, verlass diese Frau nicht, denn sie ist schwanger durch die Kraft des Heiligen Geistes. So ein bisschen mehr die Josef-Perspektive bei Matthäus. Bei Lukas, das ist das, was öfter als Matthäus an Weihnachten vorgelesen wird, da ist mehr die Perspektive von Maria, die Engelbesuch bekommt, da aber nicht in einem Traum. Und der sagt dir, durch die Kraft des Heiligen Geistes wirst du schwanger werden. Und dein Sohn wird Sohn des Höchsten genannt werden. Ein König, einer, der die Welt befreit. So, nun ist es so, dass die älteste dieser Biografien, Markus, davon nichts weiß. Jedenfalls nichts davon schreibt. So, nichts davon berichtet. Also hätten wir nur das Markus-Evangelium, dann gäbe es das Christentum. Da steckt alles drin, was man fürs Christentum braucht, sage ich mal. Aber diesen Satz in einem Glaubensbekenntnis gäbe es nicht. Und auch Paulus, den nehmen wir jetzt mal noch dazu, erwähnt es nicht, obwohl ja viele Schriften im Neuen Testament von ihm sind. Entweder weiß er es nicht oder er hält es nicht für so wichtig, es zu erwähnen. Das kann man nicht sagen. Und dann ist da noch Johannes. Das Johannes-Evangelium ist später als die anderen. Und auch bei ihm wird die Gottessohnschaft nicht mit einer wunderhaften Schwangerschaft in Verbindung gebracht oder begründet. So. Alle vier Evangelien und Paulus bezeichnen Jesus als Sohn Gottes. Das tun sie alle. Nur für zwei ist es wichtig, das auf ein Wunder am Anfang seines Lebens zurückzuführen oder damit zu verbinden. So. Deswegen finde ich es eine erste Sache, die man vielleicht festhalten könnte. Der Glaube an Jesus Christus als Sohn Gottes hängt nicht an Glauben an die Jungfrauengeburt. Die ersten Christen oder sogar die, sagen wir mal, die Jüngerinnen, also die ja mit ihm unterwegs waren, mit diesem Jesus, die glaubten nicht deshalb an ihn, weil sie sagten, naja, ihr kennt ja diese Geschichte da, Maria, man sagt, da gab es keinen Vater, ganz wundersame Geschichte, voll das Wunder, deswegen glauben wir an, nee. Die sahen, was er tat, hörten, was er sagte, die sahen ihn sterben und das ist das Wesentliche, die konnten bezeugen, dieser Mann ist auferweckt worden. Er ist uns wieder begegnet. Das, vor allen Dingen das Letzte, begründet ihren Glauben. Darum waren die ersten Christen Christen, weil dieser Jesus von Nazareth auferweckt worden ist, richtige, auferweckt wurde, ist richtiger, und sie ihn deshalb Jesus Christus nennen. Darum glaubten sie, dieser Mann war Sohn Gottes. Darum glaubten sie, dieser Jesus von Nazareth ist Jesus Christus. Das finde ich ziemlich wichtig, dass man das so ein bisschen auseinanderhält. Zwei der Evangelien dann, Matthäus und Lukas, die erklären das, aber nachdem es diesen Glauben auch schon gab, als Biografen, wie das begann, wie das war, dass Gott in einem Menschen zur Welt kommt. Also, darum hängt die ganze Frage vielleicht doch tatsächlich aus meiner Sicht zumindest nicht so wahnsinnig hoch. Menschen glauben an Christus nicht deshalb. Nicht deshalb. Es spricht viel dafür, dass Leute, erste Christen, das glaubten und von der Jungfrauengeburt gar nichts wussten. So, jetzt muss man aber auch sagen, das Problem, was der aufgeklärte Mensch mit seinem Verstand mit dieser Sache hat, das wird hier nicht gelöst. Also wenn die Grundlage für Glauben eigentlich die Auferstehung ist, ja, also dann hilft es deinem Verstand nicht, wenn du die Jungfrauengeburt irgendwie anders erklärst. Also unser Verstand hat noch an ganz anderen Stellen seine Probleme mit Glauben. Das liegt in der Natur der Sache. Denn das Wunder der Auferstehung ist ja nicht weniger wunderhaft als eine Geburt ohne Sex. So. Man kann, finde ich, trotzdem seine Anfragen an diese Glaubensaussagen haben, geboren von der Jungfrau Maria. Aber die Gründe liegen weniger, vor allen Dingen bei einem glaubenden Menschen, liegen die Gründe dafür weniger auf der Verstandesebene. Weil er muss viel glauben, was sein Verstand nicht mitkommt. So. Soweit mal. Zwei Ergänzungen, dann habt ihr den Teil A von der Theorie schon geschafft. Zwei Ergänzungen. Ich mache heute so ein bisschen, ich beleuchte einfach das von verschiedenen Seiten und ihr müsst euch eure eigene Meinung bilden. Ich werde zum Schluss nicht sagen, was meine Meinung ist. Zwei Ergänzungen, die vielleicht ein bisschen wichtig sind. Schwanger vom Heiligen Geist, ja. So wie ich das jetzt schon formuliert habe, war es schon falsch. Also, dass da der Heilige Geist sozusagen diesen Menschen in Maria heranwachsen lässt, so. Das wurde in der christlichen Tradition und auch von den Texten nie so gemeint, als habe der Heilige Geist den männlichen Part übernommen. Ja? Also, dieser Satz hier, vielleicht wisst ihr, wer das eigentlich gesagt hat, ja? I had no sexual relations to that woman. Das stimmt. Ja, das stimmt. Das hat nie jemand behauptet. Das meinen auch Matthäus und Lukas nicht. Und was auch nie gemeint war, ist die Idee, dass aus menschlicher und göttlicher Verbindung jetzt hier irgendwie so eine Art Halbgott entsteht. Das war nie gemeint. Die neutestamentlichen Schriften wollen genau, und besonders Johannes, will genau das nicht sagen. Sie wollen alle sagen, nee, der ist vollkommen Mensch und vollkommen Gott, aber nicht Halbgott. So, leider kann man aber aus der Lehre der Jungfrauengeburt diese beiden Sachen irgendwie leicht, man kann es leicht in diese Richtung missverstehen. So, wir sammeln noch ein paar Aspekte zu diesem Thema. Jetzt eher, das war jetzt empfangen vom Heiligen Geist, jetzt geboren von der Jungfrau Maria. Es ist schon durchaus auffällig, dass in den Evangelien, auch nicht nur in denen, wo die Jungfrauengeburt erzählt wird, dass Maria verglichen mit Josef eine größere Rolle spielt. Ja, sagen wir es mal so. Man hört von dem Josef da quasi nachher nichts mehr. So, Maria kommt noch ab und zu vor. Die ist jetzt auch nicht wahnsinnig wichtig, aber sie spielt eine größere Rolle als Josef. Das ist auffällig. Was in so einer patriarchalen Gesellschaft eigentlich seltsam ist. Man könnte sagen, der Mann, und wie gesagt, in so einer Gesellschaft wie damals ist der Mann, das ist der Master of History eigentlich, ne? Der spielt eine totale Nebenrolle. Die Welt, wenn Gott die Welt besucht, dann braucht er das Maskuline irgendwie nicht so. Könnte man ein bisschen daraus ableiten, ja? Aber Maria irgendwie schon. Also die spielt eine wichtigere Rolle. Das kann man schon beobachten, je nachdem, egal wie man jetzt dazu zu der Jungfrauengeburt steht. Mir gefällt das ein bisschen. Mir gefällt das ein bisschen, dass Gott so sagt, oh, machen wir mal ohne Mann. So, problematisch an dieser Lehre der Jungfrauengeburt ist dann allerdings tatsächlich, dass sie ein paar ungute Merkwürdigkeiten hervorgebracht hat. Also da kann diese Lehre nichts dafür, aber das ist so ein bisschen daraus gemacht worden. Da kann man schon Fragezeichen machen und vielleicht verbindet sich das in deinem Kopf mit diesem Gedanken und deswegen hast du auch Schwierigkeiten damit. Ich nenne drei Stück. Das erste, Sex. Man kann aus diesem Gedanken, Gott kommt durch eine Jungfrau zur Welt, ohne dass das Sex eine Rolle spielt, da kann man leicht eine Skepsis gegenüber der Sexualität, sagen wir mal, noch betonen und noch verstärken, wenn sie sowieso schon da ist. So. Gott wird natürlich nicht auf diese Weise Mensch. Ne? Das kann man so da reinlesen, so da drin hören, zwischen den Zeilen. Das zu sagen, war nicht das ursprüngliche Anliegen der Texte übrigens. Die wollten nicht sagen, ja, natürlich nicht auf diese schmutzige Weise, das ist alles ganz sauber abgelaufen. Aber man kann sie leicht so hören. Das zweite ist das Frauenbild, was man an die Jungfrauengeburt leicht anknüpfen kann. Also so, Maria, die Unberührte, das Idealbild einer Frau als unberührt. Es wurde die Lehre entwickelt, Maria sei sogar Zeit ihres Lebens Jungfrau geblieben. Da unterstreicht also die Jungfrauengeburt ein verzerrtes Frauenbild. Wieder würde ich sagen, das wollen die Texte nicht sagen. Ja, also unberührt, gut. So. Aber man kann es leicht daraus machen. Ein verzerrtes Frauenbild, das Ideal ist dann rein, unschuldig, unberührt. Das alles ist wertvoll, das alles ist heilig. Das finde ich schwierig. Als ich darüber nachdachte, fiel mir auf, dass es eine Parallele manchmal in so freikirchlichen Purity-Bewegungen gibt. Vielleicht kennt ihr das. So, also wo irgendwie gesagt wird, verzichte auf Sex vor der Ehe vor allem. So. Und jetzt mal, egal wie ihr das Anliegen findet, aber was da manchmal mitkommt und was ich schwierig finde, ist, dass wenn man seine Jungfräulichkeit verliert, dass damit man etwas Wertvolles verloren habe. Auch das Wort verloren spielt da mit drin. Ja? Das ist unwiederbringlich weg. Das ist irgendwie, da ist etwas beschädigt. Da ist jemand eventuell in seinem Wert gemindert. Man kann das, also was, vielleicht ist die Idee gut gemeint, aber was für eine unselige Message kommt da mit rüber. So. Also das habe ich empfunden. Da kann man seine Schwierigkeit mit der Jungfrauengeburt vielleicht an der Stelle haben. Und noch ein drittes, es setzt sich mit der Zeit ein Gedanke durch, der sich an die Jungfrauengeburt anknüpft und der ist vielen wahrscheinlich fremd, nämlich durch die Jungfrauengeburt habe sich Jesus nicht mit der Erbsünde, ich sage das mal plump, angesteckt. Ja? Und weil man natürlich dachte, naja, aber das Heranwachsen in Maria, damit könnte man sich ja auch mit der Erbsünde irgendwie da infizieren, das sind nicht die richtigen Worte jetzt, aber ist egal, entstand die Vorstellung, auch Maria schon habe durch ein Wunder bei ihrer eigenen Geburt, sei sie von der Erbsünde praktisch ausgenommen geblieben. Und jetzt haben wir diesen reinen Jesus. So. Okay, das sind, finde ich, drei Schwierigkeiten, die sich mit der Jungfrauengeburt verbinden können. Es waren also verschiedene Schlaglichter, zusammen mit der Nichterwähnung bei Markus und bei Johannes und bei Paulus. Kann man, finde ich, als glaubender Mensch durchaus Schwierigkeiten haben mit der Lehre der Jungfrauengeburt. Wichtig ist aber zu verstehen, was wollen die Texte denn eigentlich sagen? Ist immer ein guter Gedanke. Ich habe Schwierigkeiten damit, okay, aber was wollen sie eigentlich sagen? Lukas und Matthäus betonen in ihren Weihnachtsgeschichten Jesus von Nazareth. Der hatte keinen Vater. Der hatte keinen Vater. Der Ursprung dieses Zimmermanns, in dem Gott uns besuchte, das ist ein bisschen wie damals ganz am Anfang, Genesis, Schöpfungsgeschichte. Gott schafft aus dem Nichts. Es ist ein bisschen wie damals, sagen sie. Da ist kein menschlicher Zeugungsakt nötig. Das ist ein Neuanfang. Das ist eine Neuschöpfung. Und doch ist es auch anders als am Anfang. Denn Gott beteiligt den Menschen doch. Hier eine Frau, junge Frau, 13, 14 Jahre alt wahrscheinlich, Maria. Irgendwie schafft er diesmal doch nicht völlig aus dem Nichts, sondern er beteiligt den Menschen. Eine junge Frau ist wertvoll, wichtig, beteiligt. Also Neuschöpfung und der Mensch ist doch beteiligt. Der Himmel berührt die Erde und kommt in einem Menschen zur Welt. Das passiert ohne das Zutun des Menschen. Es ist ein Wunder und es passiert mit dem Zutun des Menschen. Kriegt das mal logisch zusammen, geht nicht, aber ist wichtig. Und das ist das, was Christen glauben. In diesem Menschen, Jesus von Nazareth, besuchte uns Gott. Jesus, der war 100% Mensch und 100% Gott. Das wollen diese Texte sagen. 100% Mensch und 100% Gott. Das wollen die anderen Evangelien auch sagen, auch wenn sie die Jungfrauengeburt nicht erwähnen oder nicht kennen, weiß ich nicht. Dafür hat die frühe Kirche gekämpft und es verteidigt gegen andere Ideen. Obwohl das unlogisch ist, auch für die frühe Kirche schon unlogisch war, aber wichtig. 100% Mensch und 100% Gott. In diesem Mann, in dem Wesen dieses Mannes, spiegelt sich 1:1 das Wesen Gottes. So ist er, so ist Gott. Das ist ein unerhört kühner Glaube. Das ist kühner als zu glauben, dass eine Jungfrau ein Kind bekommt. So. Das ist skandalös, sowas zu glauben. In diesem Menschen ist Gott. Sehe ich diesen Menschen, sehe ich Gott. Aber das ist, was die Schriften sagen wollen. Inkarnation, Gott wurde Mensch. Das ist das eigentlich zu glaubende Wunder. Und ob du nun keine Schwierigkeiten mit der Jungfrauengeburt hast, oder ob du welche hast, ob du das ganz einfach als historisch-biologisch verstehen kannst oder ob du sagst, oh, ich muss das metaphorisch verstehen, wie auch immer. So oder so, was Christen glauben ist, Gott wurde Mensch. Das meint Lukas, der die Weihnachtsgeschichte kennt, und das meint Paulus, der sie nicht kennt oder nicht erwähnt. In diesem Lied, wo wir singen, I believe in the virgin birth, das ist leider keine glückliche Formulierung, habe ich gedacht. Denn sie steht so auch nicht im Glaubensbekenntnis. Da steht, ich glaube an Jesus Christus, geboren, empfangen vom Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Das ist aber ein Unterschied. Ich glaube an Jesus Christus, nicht ich glaube an die Jungfrauengeburt. Jesus Christus ist der Fokus, nicht eine bestimmte Lehre. So, jetzt bin ich mit dem Theorieteil fast am Ende, aber um euch jetzt noch ein bisschen herauszufordern und auch ein bisschen zu verwirren, damit ihr euch eure eigene Meinung bildet, schließe ich jetzt mit einem Zitat, was wieder vielleicht ein bisschen anders klingt als das, was ich jetzt gerade zum Schluss so tendenziell vielleicht gesagt habe. Ich fand diesen Gedanken spannend und ich ergänze ihn noch. Ich habe ja jetzt so ein bisschen gezeigt, hey, es geht eigentlich um den Inhalt dieser Lehre, ne? Gott wurde Mensch. Das ist der Inhalt. Die Lehre selbst, die Jungfrauengeburt, das ist die Form, die Matthäus und Lukas kennen. Aber der Inhalt ist das Wichtige. Für manche heute Glaubenden ist die Form weiterhin wichtig, weil er sagt, ey, sonst geht mir auch der Inhalt verloren, ja? Glaubst du nicht an die Jungfrauengeburt? Glaubst du auch nicht an das, was sie sagen will? Für andere ist der Inhalt unabhängig von der Form wichtig. Gott wurde Mensch. Ich weiß nicht, ob die Leute das so sagen würden, aber auch wenn Josef da doch irgendwie involviert war. Aber egal, der wurde Mensch. Das ist das Wichtige. So, weil für mich sind da vielleicht zu viele Seltsamkeiten verbunden mit dieser Lehre. Ich hoffe, es kam rüber, beides ist okay. Trotzdem gebe ich jetzt euch noch einen Satz weiter mit zum Weiterdenken. Ich fand ihn nachdenkenswert. Vielleicht ist der Satz Quatsch, vielleicht ist er gut. Ich habe ihn gar nicht lange darüber nachgedacht. Aber weil ihn Karl Barth gesagt hat, habe ich gedacht, naja, dumm war der nicht. Der hat gesagt, selten ist es so im Leben, dass man Form und Inhalt trennen kann. Könnt ihr mal drüber nachdenken, ob das sein kann. So, jetzt, was mir fast der wichtigere Teil ist, aber der ist viel kürzer. Praktisch. Ja. Praktisch empfangen. Was hat das Ganze jetzt mit uns zu tun? Ich meine nicht, dass auf der Oberfläche, wer ist hier noch Jungfrau, dann kann ich euch irgendwas aus dieser Geschichte erklären. Nee, was hat diese Geschichte vielleicht, wenn wir sie verstehen, jetzt mit meinem Leben zu tun? Wo wahrscheinlich Jungfrauengeburt nicht mehr vorkommen wird. Aber was hat's mit mir zu tun? Ich glaube, wir können etwas aus dieser Sache über Gottes Wirken in unserem Leben und über unser Wirken in unserem Leben lernen. Und wir nehmen dazu nochmal den Text aus Matthäus her. Das ist also der, wo es mehr aus Josefs Richtung beschrieben wird. Dies ist die Geschichte der Geburt Jesu Christi. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber noch bevor die beiden geheiratet und Verkehr miteinander gehabt hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Josef, ihr Verlobter, war ein Mann mit aufrechter Gesinnung. Er nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen, wollte es jedoch heimlich tun, um Maria nicht bloßzustellen. Während er sich noch mit diesem Gedanken trug, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte zu ihm, Josef, du Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Das alles ist geschehen, weil sich erfüllen sollte, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte. Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das ist ein Zitat aus Jesaja. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, folgte er der Weisung, die ihm der Engel des Herrn gegeben hatte und nahm Maria als seine Frau zu sich. Er hatte jedoch keinen Verkehr mit ihr, bis sie einen Sohn geboren hatte. Josef gab ihm den Namen Jesus. So, also hier ist dieser Mensch, ein Josef-Mensch, ein Mensch wie ich und du. Der lebt so sein Leben. Man kann beim Lesen des Textes noch beeindruckt, man ist auch irgendwie scheint ein feiner Kerl gewesen zu sein. Er hätte anders reagieren können, als er merkt, dass seine Verlobte schwanger ist. So, also ein feiner Kerl, normaler Kerl. Und es passiert was in seinem Leben, was zunächst ganz augenscheinlich nach einer fürchterlichen Enttäuschung aussieht. Er muss feststellen, dass seine Verlobte schwanger ist. Und wenn das so ist, wenn deine Freundin schwanger wird und du warst es nicht, das ist keine schöne Sache. So, und dann aber merkt er, Moment, es ist ganz anders. Hier beginnt was Großartiges, was Besonderes. Gott tritt in unser Leben. So, ich weiß, diese Geschichte ist natürlich beispiellos, ne? Und doch geschieht etwas Ähnliches in unserem Leben, wenn in unserem Leben Glauben beginnt oder wenn wir Gott eine Zeit lang irgendwie vermisst haben und dann wächst Glaube wieder, wir begegnen ihm wieder. Es beginnt etwas Ähnliches, empfangen vom Heiligen Geist, empfangen. Der Mensch, der in irgendeiner Weise so eine oder so eine ähnliche Erfahrung macht, also ein Erlebnis, wo Gott dir auf unverhoffte, seltsam, überraschende Weise ins Leben tritt, der erlebt sich selbst als Empfangender. Wie ein Geschenk, was plötzlich vor der Tür liegt. Also passiv. Passiert einfach. Gott tritt in mein Leben, passiert einfach. Hier wird ja vom Geist Gottes gesprochen. Das ist nichts anderes als der bei uns anwesende lebendige Gott. Der schafft auf einmal etwas. Da entsteht etwas. Etwas, was es nicht, ohne ihn nicht gäbe, zu dem du nichts dazu getan hast. Es passiert einfach. Neues Leben. Hier im buchstäblichen Sinne natürlich, aber in deinem Leben vielleicht auch, vielleicht ganz anders. Wenn Gott in dein Leben tritt, dann entsteht plötzlich neues Leben, wo du es nicht machen konntest. Vielleicht missverstehst du das am Anfang sogar. So, etwas, was dein Lebensglück irgendwie bedrohen könnte oder was dich verwirrt oder wie auch immer. Dann merkst du aber, wow, hier handelt ein anderer und er handelt zum Guten. So, ich verstehe es nicht, aber wenn es so ist, dass Gott hier handelt, dann würde sich alles ändern. Ich habe überlegt, ob ich hier Beispiele bringen soll, aber das macht die Sache so trivial. Vielleicht, ich hoffe einfach mal, dass du überlegst, wo könnte das an irgendeiner Stelle deines Lebens vielleicht im Moment so sein und du bemerkst es nur noch nicht. Wo könnte das so sein? Das passiert nicht andauernd, sowas. Jedenfalls bei mir nicht. Aber wenn Gott im Leben von einem Menschen Glauben schafft, dann steht der Mensch oft dabei und sagt, wow, ich fange an zu glauben, aber ich habe das nicht einfach jetzt mich für entschieden. Mir passiert hier gerade was Schönes. Und das muss mit Wundern auch nichts zu tun haben. Kann, aber muss nicht. Sowas kann wegen einer trockenen Dogmatikvorlesung bei Karl Barth passieren. Oder so einer theoretischen Predigt wie hier. Oder beim Spazierengehen. Oder beim Buchlesen. Oder im Gespräch mit den Menschen. Egal. Aber wenn der Himmel die Erde berührt, wenn das passiert, dann merken Menschen, ich bin der Empfangende, ich bin der Beschenkte, ich bin der Staunende, ich bin der Überraschte. So, und was mir bei der Weihnachtsgeschichte so gut gefällt, ich hatte eigentlich ein Bild dabei, so ungefähr, ja, der Himmel, der die Erde berührt. Und der Mensch, die menschliche Hand, die ist so ganz passiv. Da oben tippt jemand an. Was mir bei der Weihnachtsgeschichte so gut gefällt, dieses neue Leben, diese Rettung, diese Kraft, die die Welt verändern soll, so, die beginnt so klein. Also nur ein Teenager-Paar, okay, er war wahrscheinlich ein bisschen älter, 18 oder so, leicht verstört bei dem, was hier passiert, ahnt leise, was das hier bedeuten kann. Also winzig beginnt dieses Leben. Vielleicht glimmt in deinem Leben auch nur noch so ein Funken Hoffnung. Vielleicht ist da nur zellenkleines Leben. Zellenkleines Leben. Nur die Ahnung von Glauben noch bei dir. Oder ein Anflug von Freude oder von wiederkommender Freude. Nur, es ist nur ein Anflug. Manchmal fängt Gott so klein an. Manchmal. Er liebt es jedenfalls, das so zu tun. Das gefällt mir an dieser Form, in die hier die Menschwerdung gegossen wird. Diese Form. Gott wird Mensch. So, praktisch zwei geboren. Jetzt war der Mensch der Passive. Jetzt kommt etwas ins Leben, ne? Also bei den beiden ein Kind. Und es kommt irgendwie nicht ins Leben, ohne dass der Mensch beteiligt wird. Also der schwache, unsichere Mensch, der wird jetzt beteiligt. Gott will und wird diese Welt nicht ohne deine Mitwirkung verändern. Er will es einfach nicht. Er tut es einfach nicht. Das ist theologisch einigermaßen schwierig zu verstehen. Vielleicht bis gar nicht zu verstehen. Also Gott tut alles und der Mensch ist beteiligt. Das ist nicht logisch. So ähnlich wie Gott 100%, Jesus ist 100% Gott, 100% Mensch, ist auch nicht logisch. Aber erst wenn man beides festhält, irgendwie entsteht das eine Ahnung von dem, wie Gott handelt. Beides stimmt. Gott wirkt in deinem Leben und du kannst da wirklich nichts dazu tun. Aber es stimmt auch, diese Wirklichkeit, dieses Leben kommt nicht in die Wirklichkeit ohne deine Beteiligung. Also Josef ist hier ja ein bisschen weniger, aber doch auch so ähnlich wie Maria gefordert, ne? Der muss mitgehen. Der könnte auch weggehen. Der muss sagen, ob er dabei ist bei der Sache oder nicht. Ach so, ich wollte euch den Text, falls ihr mitlesen wollt, nochmal an die Wand werfen. Der ist hier gefordert zu überlegen, will ich einschlagen? Will ich dabei sein oder nicht? Dieser Engel sagt ihm, verlass Maria nicht. Hier passiert was Großes. Du kannst ein Teil davon sein. Vertrau mir. Und so wird der Mensch oder so wird durch den Menschen Gottes Leben in die Welt geboren. Denn gegen unseren Willen geschieht es nicht. Das ist der göttliche Respekt vor seinem Geschöpf. Nicht gegen deinen Willen. Aber mit deiner Einwilligung, deinem, bei Josef jetzt, vom Traum aufstehen und losgehen und entsprechend handeln, ja, kann sich die Welt verändern. Das ist Gottes Wertschätzung des Menschen, die er nicht nötig hätte. Wo in deinem Leben ist es also Zeit, vom Bett aufzustehen und etwas zu tun? Einfach, weil du glaubst, du solltest es tun. Du bist nicht sicher. Geträumt hat er das, ne? Ja, gut, geträumt. Also ich weiß nicht, ich setze nicht alles um, was ich so träume nachts. Aber du bist nicht sicher. Vielleicht geht das total schief, vielleicht ist es falsch, vielleicht kostet dich das viel zu viel. Das hat die beiden was gekostet. Also in der damaligen Zeit, mit einer Frau verlobt zu sein, die schwanger ist, das kostet dich was. Aber du musst es jetzt einfach tun. Wo in deinem Leben ist das so? Ich frage mich, wie oft Josef sich wohl in späteren Jahren noch gedacht hat, dieser Knirps, der jetzt da rumrennt, das soll Gottes Sohn sein? Also schwanger vom Heiligen Geist, was glaube ich hier eigentlich schon seit Jahren? Ja? Ich frage mich, wie oft er eigentlich gesagt hat, Maria, hast du mal Zeit? Jetzt kannst du es mir doch sagen, ich bin drüber weg. Oder wir müssen da doch nochmal drüber. Weiß ich nicht. Das blieb Glauben und nicht Wissen, sage ich jetzt mal. Also glauben und entsprechend handeln, das ist überhaupt nicht einfach. Aber beides zusammen verändert das Leben. Und nur so kann man dann erleben, was der Matthäus hier wunderschön über diesen Namen sagt. Ne? Man wird ihn Immanuel nennen, der Gott mit uns. So kann man das erleben, der Gott mit uns. Der ist wirklich mit uns. Der hat sich einfach so in mein Leben geschlichen, mich mit Leben beschenkt und mit meiner Beteiligung Leben geschaffen. Etwas, von dem ich vor 10 Jahren nicht gedacht hätte, dass es werden könnte. Ich wünsche euch solche Erfahrungen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.